Liebe Gemeinde, in Russland gibt es inzwischen mehr okkulte Heiler als Ärzte. In Frankreich glaubt 38% der Bevölkerung an Horoskope. In der Schweiz sind 35% der Meinung, dass manche Wahrsager wirklich die Zukunft voraussehen können. Und in Japan achtet fast jeder darauf, dass sein neues Auto von einem Shinto-Priester gesegnet wird. Aberglaube und okkulte Praktiken sind weit verbreitet. Die Wahrheit ist, dass man trotz aller wissenschaftlichen Fortschritte und technologischen Errungenschaften die Sehnsucht des menschlichen Herzens nach dem Übernatürlichen nicht ausschalten kann. In unserem heutigen Predigttext erkennt Johannes diese Neigung der Menschheit zur Spiritualität an. Die Sehnsucht nach mehr als nur dieser materiellen Welt. Das ist Spiritualität. Aber eben weil unsere Spiritualität so leicht von falschen Lehren manipuliert werden kann, muss sie an die Wahrheit angebunden sein. Johannes schreibt, Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind nun schon viele Antichristen gekommen. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Die letzte Stunde vor was? Die letzte Stunde vor der Wiederkunft Jesu Christi. Und überlegt einmal, wenn es für Johannes die letzte Stunde ist, dann ist es für uns heute ein Sekundenbruchteil. Woran kann man das erkennen? Schneller Vorlauf zum Kardienstag, also übermorgen. Wir befinden uns ja jetzt in der Karwoche. Am Kardienstag sagt Jesus in Matthäus 24, ein Zeichen für die letzte Stunde sind die vielen falschen Christusse, die dem Antichristen die Bühne bereiten werden. Ich habe kürzlich gelesen, dass 40% der Kunst, die an Galerien und an Sammler verkauft wird, 40% Fälschungen sind. Für mich ist das ein erschütternd hoher Prozentsatz, fast die Hälfte. Und ich frage mich, ob nicht der geistige Betrug, der heute stattfindet, noch viel häufiger vorkommt. Je näher wir der Wiederkunft Jesu rücken, desto mehr wird der Teufel versuchen, seine Fälschungen unter die Leute zu bringen. Und das ist es, was Johannes Sorgen bereitet. Und beachtet, wie er seine Gemeinde nennt. Er sagt Kinder. Er fühlt sich in der Verantwortung als geistlicher Vater, dass seine Kinder sich nicht täuschen lassen, nicht hereinfallen auf den Teufel und seine falschen Lehren. Er liebt die Gemeinde. Er liebt seine geistlichen Kinder. Sie sind ihm anvertraut und darum schreibt er ihnen in diesem herzlichen Ton. Und er weiß, der Antichrist, er wird mit einer Vielzahl von Lehrern versuchen, die gottfeindlich und menschenfeindlich sind, die Gläubigen zu erschüttern und seine falschen Lehren unter der Menschheit auszubreiten. Und leider sind die Menschen heute mindestens genauso anfällig für die Täuschungen des Teufels wie zur Zeit von Johannes. Und deshalb möchte Johannes, dass wir unsere Sehnsucht nach dem Übernatürlichen an die Wahrheit anbinden, an die Wahrheit der Heiligen Schrift. Und damit wir das Wesen und den Ursprung der Antichristen verstehen, die dem Antichrist vorausgehen, schreibt Johannes über sie: Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Ich muss ja hier reingucken, Entschuldigung, hier. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie ja bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie nicht alle von uns sind. Stellt euch vor, Pfeil und Bogen, oder? Hat man heute jetzt nicht mehr, im Sport schon noch, aber sonst vielleicht jetzt nicht mehr so im Gebrauch. Aber stellt euch vor, ihr habt ein 100 Meter entferntes Ziel und ihr habt Pfeil und Bogen und zielt auf dieses 100 Meter entfernte Ziel. Dann ist doch jedem von uns klar, wenn man jetzt beim Zielen nur ein ganz klein bisschen daneben liegt, dann kann es sein, der Pfeil schlägt sogar 10 Meter entfernt vom Ziel ein. Eine winzige Abweichung kann sich beim Ziel noch erst so deutlich bemerkbar machen. Und genau dasselbe gilt auch für den geistigen Bereich. Nur ein kleiner Fehler auf der grundlegenden Ebene kann später eine enorme Abweichung verursachen. Johannes sagt, diese falschen Lehrer, die er Antichristen nennt, die kamen von uns. Die waren in der Gemeinde. Die waren eine Zeit lang in derselben Kirche. Aber sie waren nicht von uns, sagt er. Sie hatten nicht Jesus im Herzen. Sie haben den Teufel im Herzen behalten. Sie haben sich nicht zu Jesus bekehrt. Eine Herzensangelegenheit war nicht ganz richtig. Nur eine kleine Abweichung, die sich noch erst so deutlich bemerkbar macht, dass sie gegangen sind. Nur eine einzige Haltung, die sie nicht loslassen wollten. Vielleicht nur eine einzige Wahrheit, die sie nicht annehmen wollten. Und das kam erst Jahre später ans Licht. Man kann sagen, sie bekannten sich zu Jesus, aber sie haben Jesus nie in ihrem Herzen gehabt. Und natürlich gibt es einen speziellen Fall, an den Johannes denken musste, nämlich an wen muss er denken? Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Sie haben eines Tages unsere Gruppe, unsere Gemeinde verlassen und haben dadurch gezeigt, sie haben nicht zu uns gehört. An wen muss er denken? Er muss denken an Judas. Schneller Vorlauf zum Gründonnerstag. Jesus nimmt ein Stück Brot, taucht es in die Schüssel, die vor ihm liegt, und gibt diesen Bissen Judas. Das war eine Geste der Freundschaft. Jesus reicht Judas noch einmal die Hand und appelliert an seine Loyalität. Er sagt ihm mit dieser Geste: Du tu's nicht. Nimm das Geld für meinen Verrat nicht an. Kehr um. Mach's nicht. Und es ist interessant, was dann geschah. In Johannes 13, also dasselbe Johannes, schreibt dann, als Judas, er war ja Augenzeuge, oder? Er war ja mit am Tisch. Als Judas das Brotstück genommen hatte, was ist dann passiert? Fuhr der Satan in ihn. Versteht ihr? Er ist von uns ausgegangen, aber er war nicht von uns. Was war Judas Problem? Johannes sagt es uns in seinem Evangelium. Judas war ein Dieb, denn er hatte, ich habe heute ein bisschen Material dabei, weil ich keine Folien habe, er hatte den Geldbeutel. Jetzt sagen wir, ja, Jesus, wieso gibst du jemand den Geldbeutel? Sagst du, du bist jetzt der Kassierer in der Gemeinde, wenn du weißt, der ist nicht ehrlich mit den Finanzen. Was wollte Jesus? Jesus wollte, dass dieser Mann, der da eine Schwäche hatte, diese Schwäche aufgibt und immer wieder überführt wird durch das Wort von Jesus, durch die Blicke von Jesus erkennt, ja, ich bin schuldig und ich muss diese Sünde lassen. Und warum ist er nicht frei geworden? Warum ist Judas nicht davon frei geworden? Weil er sich immer wieder entschuldigt hat, weil er gesagt hat, ja, ich bin der Kassierer, ich muss ja die Getränke besorgen, ich muss das Essen holen bei Mados und was weiß ich wo. Dann steht mir doch auch ein bisschen was zu aus dieser Kasse, oder? Die anderen würden sich sicher noch mehr nehmen. Hätte ein anderer die Kasse, der würde sich noch mehr daraus nehmen. Der Herr wird schon wissen, was er getan hat, dass er mir den Geldbeutel gegeben hat. Auch eine sogenannte kleine Sünde kann uns zum Gericht reif machen, wenn wir uns nicht von Jesus frei machen lassen und diese Sünde zugeben und umkehren. In Vers 20 schreibt Johannes, womit Gott uns schützt. Womit schützt Gott die Gläubigen? Dass sie nicht weggehen, dass sie bei Jesus bleiben, dass sie Jesus im Herzen behalten und annehmen. Er sagt, doch ihr habt die Salbung von dem, der heilig ist und habt alle das Wissen. Das ist der Schutz des Gläubigen. Gott hat den Gläubigen mit dem Heiligen Geist gesalbt, oder? Ihr versteht schon, oder? Ich kann jetzt da nicht hier eine Salbung, oder? Gerade geduscht, das geht ja nicht. Aber Gott hat seinen Heiligen Geist ausgegossen. Das Öl, Salben, ist ein Symbol für die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und Johannes sagt jetzt den Gemeindeleuten, damit will dich der Herr Jesus mit seinem Heiligen Geist, will er dich bewahren, dass du dem Teufel nicht auf den Leim gehst, dass du deine Sünde aufgibst und nicht sie behältst, so wie Judas. Der Heilige Geist will dich in alle Wahrheit leiten. Er ist der Wachhund des Gläubigen. Er erschnüffelt Lügen, er erkennt Täuschungen und er schützt dich vor Gefahren. Und wenn du die Bibel liest, dann spürst du die Salbung des Textes. Dann spürst du, hier habe ich Gemeinschaft mit dem Heiligen, mit dem Herrn Jesus und mit dem Vater im Himmel. Durch den Heiligen Geist spürst du das. Ich kenne kein anderes Buch, das uns in Gemeinschaft bringt mit dem Autor dieses Buches, als die Heilige Schrift. Gott verspricht, bei der Lektüre dabei zu sein. Und durch den Heiligen Geist erkennst du das. Der Herr selber, mein Schöpfer und Erlöser, hat Gemeinschaft mit mir beim Lesen dieses Wortes. Und du spürst die Salbung im Text des Textes, dass der Herr selber mit dir Gemeinschaft hat und im Text, dass du merkst, das ist die Wahrheit. Du erkennst, das ist die Wahrheit. Der Herr führt dich nicht an der Nase herum mit seiner Heiligen Schrift. Und dann fügt Johannes in Vers 21 dazu, ich habe euch nicht geschrieben, als wüsstet ihr die Wahrheit nicht, sondern ihr wisst sie und wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit kommt. Er sagt zu den Leuten in der Gemeinde, ihr kennt die Wahrheit und bitte lasst euch von niemand etwas anderes sagen oder von dieser Wahrheit abbringen. Und passt auf, keine Lüge kommt aus der Wahrheit. Auch wenn euch etwas schön präsentiert wird, es ist deshalb nicht automatisch wahr, nur weil es klug und modern klingt. Johannes sagt mit anderen Worten, niemand isst doch eine vergiftete Speise, nur weil sie in einem schönen Geschirr serviert wird. Ich bitte euch, die Wahrheit, sagt er, ist von Anfang an, von Ewigkeit die gleiche. Vorsicht, wenn Leute sagen, wir haben eine neue Erkenntnis. Vorsicht, sie ist von Ewigkeit her die gleiche. Und Johannes sagt, ihr Christen, ihr kennt die Wahrheit. Lasst euch nicht reinlegen, ihr wisst es besser. Und dann erwähnt Johannes die große Lüge, die zu seiner Zeit im Umlauf war und die auch heute noch die große Lüge ist. Vers 22. Wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wisst ihr, wir können verschiedener Meinung sein über die Endzeit und wann Jesus wiederkommt und wie viel Leid, das die Gläubigen noch vorher durchmachen müssen. Da können wir unterschiedlicher Ansicht sein. Wir können auch unterschiedlicher Meinung sein, ob man das Heil verlieren kann, also ob man für immer Christ bleibt oder sich auch abwenden kann und dann nicht gerettet ist. Wir können unterschiedlicher Meinung sein. Wir können auch die geistlichen Gaben, die Gaben des Heiligen Geistes unterschiedlich verstehen. Manche sagen, manche Gaben, die haben einfach so lange Bestand gehabt wie das Manna in der Wüste und irgendwann hat es aufgehört, da war es nicht mehr nötig. Wir können unterschiedlicher Meinung sein. Aber Johannes sagt, an einer Stelle, da darf es keine Missverständnisse geben. Wenn es um die Gottheit Jesu Christi geht und die ewige Gleichheit mit dem Vater, die ewige Gleichheit mit dem Vater, die Gottheit Jesu und die ewige Gleichheit mit dem Vater, da gibt's keinen Auslegungsspielraum. Und schaut mal, für diese Wahrheit, nur dass wir wissen, wie brisant es ist, für diese Wahrheit haben die Juden Jesus gekreuzigt. Weil er gesagt hat, er ist der Herr und er ist dem Vater gleich von Ewigkeit her. So anstößig ist diese Wahrheit und Johannes sagt, bitte, halte an dieser Wahrheit fest und daran erkennst du die Antichristen und den Antichrist. Er wird diese Wahrheit bestreiten und leugnen. Er wird sagen, nein, Jesus ist nicht der einzige Erlöser für die Menschen. Ja, das war schon schlimm, was Jesus hier gelitten hat, aber da hat nicht Gott gelitten. Bitte, das geht doch gar nicht. Diese Schmach und Schande, das war schon schlimm, ja. Aber nicht Gott und nicht der, der von Ewigkeit gleich ist wie Gott, wie der Vater. Johannes sagt, das ist kein Denkfehler bei den Christen, sondern das ist die Enthüllung einer tiefen, dunklen Rebellion und das kommt aus der Hölle. Johannes sagt seinen Lesern, dass sie sich nicht täuschen lassen sollen. Sie haben die Wahrheit in der Heiligen Schrift, sie haben die Salbung, den Geist Gottes und die Wahrheit und die Salbung stimmen an der Stelle hundertprozentig überein. Wer den Sohn Gottes leugnet, der hat den Vater nicht. Ohne Jesus kannst du viel über Gott reden. Du hast ihn nicht. Er ist nicht dein Vater. Vers 23 und 24. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Du kannst das Vaterunser nur beten, wenn Jesus Christus für dich Gott ist, dein persönlicher Herr. Sonst musst du gerade bei der Anrede, beim Beginn vom Vaterunser schon aufhören. Was ihr gehört habt von Anfang an, das bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, so werdet ihr auch im Sohn und im Vater bleiben. Johannes sagt, lass dich nicht auf eine Spiritualität ein, die nicht auf der Wahrheit beruht, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist und Gott gleich von Ewigkeit her. Jawohl, die Menschen werden versuchen, ihre Spiritualität frei auszuleben, ohne sich an eine Wahrheit oder an einer Lüge zu messen. Sie wollen frei sein, sie wollen glauben, was sie wollen. Aber Johannes hat einen anderen Rat. Er sagt, bleibe bei dieser Wahrheit. Bleibe bei dem Jesus Christus der Heiligen Schrift. So wie du ihn von Anfang an gehört hast, seit du gläubig geworden bist, so ist er dir verkündigt worden. Und das Problem ist nicht, dass diese Wahrheit verkehrt wäre oder dem Leben nicht standhalten würde, sondern das Problem ist, dass einige sie noch nie ernst genommen haben. Johannes schreibt in Vers 25, und das ist die Verheißung, die er, also Jesus, uns verheißen hat, das ewige Leben. Was kann Jesus uns geben, nur weil er Gott ist, weil er Gott gleich ist? Schneller Rücklauf, was hat Jesus getan? Er hat einmal 5000 Leute satt gemacht und dann hat den Massen auf einmal gedämmert bei der Predigt von Jesus. Aha, Jesus ist doch nicht bloß eine Essensmarke, ein Essensgutschein. Nein, seine Wunder haben einen anderen Zweck, als ihre Mägen zu füllen. Er hat gesagt, er ist die Speise zum ewigen Leben. Und er hat dann auch seine Jünger gefragt, ja, wollt ihr von mir weglaufen, wenn ich jetzt nicht bloß eine Essensmarke bin? Und dann gab ja Petrus die denkwürdige Antwort und hat gesagt, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Du allein kannst uns ewiges Leben geben, mit diesem Leben versorgen. Wohin sollen wir gehen? Und schaut mal, ewiges Leben von Jesus Christus, der Herr ist und mein Gott ist. Das bedeutet nicht nur Langlebigkeit, sondern das bedeutet Lebensqualität. Jesus legt seinen Heiligen Geist in dich. Wir haben das gesagt, oder mit Salbung. Und dann quillt dein Leben über von den Ressourcen von Jesus. Wenn Jesus bloß ein Mensch ist, seht, welch ein Mensch, wie soll dann dein Leben überquillen von Gottes Lebensqualität, von Gottes Ressourcen? Aber weil Jesus Gott ist, legt er dann seine Liebe in dich. Er lebt seine Freude und seine Macht in dir aus. Sein Lächeln zeigt sich in deinem Gesicht. Sein Lachen ist in deiner Stimme zu hören. Seine Liebe sprudelt über in deinem Herzen. Sein Mitgefühl fließt durch deine Hände. Und seine Stärke zeigt sich darin, was du erträgst. Das ewige Leben, das der Sohn Gottes verheißen hat und nur er geben kann, das beginnt nicht erst, wenn du stirbst, sondern das beginnt in dem Moment, in dem du Jesus anerkennst und sagst wie Thomas, mein Herr und mein Gott. Dann beginnt diese Langlebigkeit und diese Lebensqualität. Dann Vers 26 und 27. Dies habe ich euch geschrieben von denen, die euch verführen. Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand lehrt, sondern wie euch seine Salbung alles lehrt, so ist's wahr und ist keine Lüge. Und wie sie euch gelehrt hat, so bleibt in ihm. Wenn Johannes sagt, ihr habt nicht nötig, dass euch jemand über Jesus aufklärt und über die Wahrheit der Heiligen Schrift, dann will er damit nicht sagen, Patrick, du kannst Feierabend machen, Pastoren und Lehrer. Stefan, wir müssen uns was anderes suchen. Frag mal im Landi, ob sie mich auch noch nehmen. Salbung hier, Heiliger Geist, habt nicht nötig, könnt Feierabend machen. Nein, Christen brauchen gute Bibellehrer. Die sind nicht wertlos. Es ist eine Gabe des Heiligen Geistes, dass es Lehrer gibt. Aber Johannes will sagen, es ist letztlich Gottes Geist, der dich unterrichtet. Wisst ihr, die Irrlehrer sagen, ihr müsst in meine Gemeinde kommen. Die anderen haben es noch nicht verstanden. Die tappen immer noch im Dunkeln. Ihr braucht meine Auslegung der Schrift. Und Johannes sagt, nein. Du bist vollständig ausgerüstet durch den Heiligen Geist. Du kannst die Wahrheit erkennen und an der Wahrheit festhalten durch den Heiligen Geist. Bitte lass dir das nicht einreden. Du brauchst nicht die Predigt von Patrick. Du brauchst die Heilige Schrift und du brauchst den Geist Gottes. Und Gott legt diese Salbung in unsere Herzen. Und darum bitte ich dich auch, lies die Heilige Schrift nicht immer durch das Raster von irgendwelchen Studienbibeln oder Kommentaren. Das kann schon eine Hilfe sein, oder? Das hat auch seinen Stellenwert. Aber lass den Heiligen Geist neu zu deinem Herzen sprechen. Er ist dein Lehrer. Der Herr möchte dir Sachen auftun für dein Leben, die dieser Bibellehrer, der es dir auslegt, im Moment nicht gesehen hat. Oder nicht sagen konnte, oder? Man kann ja nicht alles sagen. Ich habe jetzt auch fast keine Zeit mehr. Und dann Vers 28. Nur noch zwei Verse. Und nun, Kinder, bleibt in ihm, in Jesus, damit wir, wenn er offenbart wird, also wenn Jesus wiederkommt, Zuversicht haben und nicht zu Schanden werden vor ihm, wenn er kommt. Hier schließt sich der Kreis für Johannes. Jesus kommt wieder. Deswegen ist es die letzte Stunde vor seiner Wiederkunft, oder es ist gemessen an der Wiederkunft. Und jetzt kommt er darauf zu sprechen und sagt, bleib doch bei Jesus, bleib bei seiner Wahrheit, sonst wirst du beschämt werden, wenn er wiederkommt. Daran wird er dich messen, ob er dein Herr und dein Gott ist in deinem Leben. Bleib doch bei ihm und du brauchst dich nicht mehr schämen, wenn du jetzt mit Jesus lebst, wenn er in deinem Leben der Herr ist. Und das ist die beste Art und Weise, um seine Sehnsucht nach dem Übernatürlichen an die Wahrheit zu binden, mit Jesus in der Verbindung zu leben, an jedem Tag, in der Gemeinschaft mit ihm. Ich weiß nicht, ob es euch, es kann euch jetzt gar nicht auffallen, weil ich den Predigtext am Anfang nicht gelesen habe, aber es kommt hier 7-mal das Wort bleiben vor. Bleiben, oder? Die Irrlehrer, die sind nicht geblieben, die sind irgendwann weggegangen, so wie der Judas. Bleib bei Jesus. Bleibe in der Gemeinschaft mit Jesus. Ich habe da auch noch ein Symbol. Moment. Meine Frau hat gesagt, ich darf es nicht verlieren. Moment. Hier. Bleiben. Oder was kann man da Besseres nehmen? Ja, jetzt. Ja, ist überall zugenommen. Auch an den Fingern. Bleiben. Oder, und das passt so schön zum ewigen Leben. Bleibe in der Gemeinschaft mit Jesus. Bleiben, wisst ihr, Johannes, er kommt nicht erst hier jetzt auf Bleiben zu sprechen, sondern schon im Evangelium. Er sagt, ich will es euch klar machen, was Bleiben bedeutet. Ich will es euch klar machen am Weinstock und den Reben. Ihr seid mit Jesus nicht nur verbunden durch ein Versprechen, das ihr ihm gegeben habt. Eure Beziehung, die ist so untrennbar, wie die Rebe am Weinstock hängt. So vergleicht er das Bleiben. Es ist eine organische Verbindung und die ist möglich durch den Heiligen Geist oder dass er in dir ist. Wenn es auf deiner Entscheidung beruhen würde, oh, das wäre eine wackelige Sache. Aber durch die Salbung, bleib bei ihm. Das ist der entscheidende Begriff nach Pfingsten für die Beziehung mit Jesus. Bleibe bei ihm. Selbe Adresse, Lebensgemeinschaft. Bleiben bedeutet Präsenz. Ich bin bei Jesus. Ich bin in seiner Nähe. Da ist eine Harmonie zwischen uns. Da ist eine Vertrautheit. Da ist Kommunikation. Bleiben. Und zum Schluss geht Johannes noch einen Schritt weiter und sagt in Bezug auf unsere Spiritualität, unsere Verbindung zu Jesus zeigt sich eben auch darin, was wir tun. Das ist Vers 29. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, dass Jesus gerecht ist, dass er nach den Geboten gelebt hat, so erkennt ihr auch, dass wer Recht tut, der ist von ihm geboren. Ein Merkmal unserer Spiritualität, die an die Heilige Schrift gebunden ist, ein weiteres Merkmal ist nicht nur das Bleiben bei Jesus, nicht nur die Wahrheit über Jesus, nicht nur die Salbung mit dem Heiligen Geist, sondern eben auch, dass wir nach den Geboten der Heiligen Schrift leben. Jetzt fragt ihr euch, wie macht man das deutlich? Ja. Der liebe Zehn. Oder? Wir sind am Licht erkennbar, oder? Das Wort Gottes wird auch als Licht bezeichnet. Jesus als Licht bezeichnet. Wir leben in diesem Licht. Das ist unseres Fußes Leuchte. Daran sind wir erkennbar in unserer Spiritualität, dass wir an Jesus gebunden sind. Ja, liebe Gemeinde, wir wurden mit einer Sehnsucht nach mehr geschaffen als nur dieser materiellen Welt. Und ich lade jeden ein, der sein Leben noch nicht bei Jesus festgemacht hat oder heute neu festmachen will. Komm doch nach dem Gottesdienst auf mich zu oder auf den Stefan zu. Wir stehen gerne zur Verfügung. Was wäre das, wenn heute jemand sagen würde, ich habe nun den Grund gefunden, der meinen Anker ewig hält, wo anders als in Jesu Wunden. Wenn du sagen würdest, ja, diese Wahrheit über Jesus, das ist meine Wahrheit. Gott gleich von Ewigkeit. Wenn du sagen würdest heute, jawohl, seine Salbung, die macht mich gewiss. Wenn du sprechen würdest heute nach diesem Gottesdienst, bei dir, Jesu, will ich bleiben. Wenn du von Herzen gerne sagst, Ab morgen, ab heute, nach dem Gottesdienst, ich will ein Leben, gerechtes Leben führen, so wie er ist. Das soll das Merkmal sein, dass meine Sehnsucht an Jesus, an die Wahrheit gebunden ist. Dann komm doch bitte, komm zu Jesus heute und bleibe bei ihm. Lasst uns noch beten. Herr, wir wissen keinen besseren Herrn als dich. Und vielen Dank, dass du uns heute gewiss machst, dass die Wahrheit über dich vertrauenswürdig ist. Und du möchtest uns schützen, eben auch durch die Salbung mit deinem Heiligen Geist, dass wir nicht auf die Täuschung und Fälschung hereinfallen dieser Zeit. Herr, ich möchte bei dir bleiben in der neuen Woche. Ich danke dir für die Salbung mit dem Heiligen Geist, dass du mir diesen Wachhund gegeben hast, der die Lüge erschnüffelt. Herr, und ich möchte erkennbar sein in meinem geistlichen Leben, dass ich das tue, was dir wohlgefällig ist, was die Heilige Schrift sagt, dass ich als Kind des Vaters im Himmel lebe. Herr, schenke du mir das, schenke du uns das in dieser Karwoche, im Blick auf deine Wiederkunft. Herr, wir freuen uns darauf. Wir möchten in dir gefunden sein, wenn du wiederkommst, damit wir uns nicht schämen müssen. Amen. Amen.